Mensch, bleib doch stehen. Mensch, jetzt ist er wieder weg. Ach, da kommt er wieder zurück. Nee, hier, jetzt will er schon wieder wegrennen.
Na, wenigstens einer hat Spaß mit dem KI-Verhalten von The Search. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist in alter Frische der Benjamin Braun.
Und Jörg Langer.
Huhu. Und wir haben heute tatsächlich The Search als Thema der Woche. Damit möchte ich aber auch anfangen insoweit, als ich mich bedanken möchte im Namen auch meiner lieben Kollegen für 38 finanzierte Folgen The Search, das längst laufende Let's Play der Gamers Global Geschichte. Nicht, dass wir schon besonders lange Let's Plays machen würden. Und vielen Dank dafür an eine letzten Endes überschaubare Gruppe von Spendern, die entweder das Spiel sehr mögen oder aber zumindest mich darin herumdilettieren sehen wollten. Und ja, ich habe noch 2 Folgen vor mir und werde die am Freitag, Samstag bringen. Kurze schöpferische Pause und dann in einem Stück 2 Folgen. Das ist gerade mein Plan. Und natürlich möchte ich Black Cerberus töten. Ja, wen willst du so töten? Oder hast du getötet in letzter Zeit?
Ich glaube, ich habe zuletzt keine Spiele, in denen man Leute umbringen muss, gespielt. Also zumindest nicht, dass ich mich spontan daran erinnern kann. Also zuletzt gespielt habe ich unter anderem, ich glaube, es heißt einfach nur Race Arcade, das habe ich mir auf der Xbox gekauft. Das ist dann wirklich ein richtiger Top-Down-Racer. Auch ganz nett, aber ja, letztlich doch nicht die Erfüllung meiner kühnsten Träume.
Naja, aber was sind deine kühnsten Träume? Die bestehen hoffentlich nicht darin, in einem, weiß ich nicht, klingt so Go-Kart durch einen Fun-Racer zu fahren, oder?
Ja doch, also ich hätte schon richtig Lust nochmal auf einen guten Top-Down-Racer. Also ich meine, wie gesagt, das muss ja nicht so wirklich Top-Down wie jetzt in dem Fall sein, sondern so halb schräg oder sowas, wie jetzt in Micro Machines oder so. Das reicht mir natürlich auch. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, was war denn das letzte richtig Gute aus dem Bereich, das ich gespielt habe? Super RC Pro-M auf dem Game Boy.
Das ist schon ein Weilchen her. Ja, bevor ich zu meinen Gespielt-Geschichten komme, wo wir gerade schon bei The Search waren, gibt es natürlich auch noch eine andere Spendenaktion, die immer noch läuft, nämlich die zu Tokio. Und also auch da bin ich hin und weg. Also wir steuern jetzt so ganz langsam auf die 10.000 zu. Natürlich hoffe ich, dass wir die erreichen, vielleicht noch darüber hinaus ein bisschen, das muss ich auch hoffen. Aber bitte nicht falsch verstehen, wenn dann auch immer wieder die News hochgezogen wird oder ja, ich auch in die wöchentlichen Tokio-Updates immer wieder reinschreibe, hey, ruhig noch ein bisschen spenden. Das muss ich natürlich tun. Ich muss versuchen, so viel wie möglich da rauszuschlagen. Das ist ja nur im Interesse von Gamers Global. Aber also ich bin, das sage ich einfach mal, jetzt schon seit längerem sehr angetan davon, von dieser Unterstützung, und mich freut vor allem, dass wir mittlerweile bei doch fast doppelt so vielen Spendern sind wie noch im letzten Jahr, weil es immer so ein bisschen Thema bei Gamers Global, die kleine, feine Zielgruppe, ganz wenige stemmen sehr viel. Das ist natürlich auch hier wieder so, wenn man sich die Top-Spender anschaut, aber die diesmalige Aktion ist schon eher auf mehr Schultern verteilt als die letztjährigen oder die ersten beiden, und das freut mich einfach, also dass wir da mehr Leute quasi überzeugen konnten oder neugierig machen konnten zum Spenden. Und die Aktion läuft ja auch noch eine Weile, nämlich noch mehr als einen Monat bis zum 9.9. Ich habe es schon geschrieben, aber ich sag's auch einfach nochmal. Warum der 9.9.? Ich wollte so ungefähr 2 Wochen vor Messebeginn aufhören. Und ja, ich mag immer so ein bisschen so, ja, runde Zahlen oder Schnapszahlen. 9.9. Kein tieferer Beweggrund. Aber bis dahin kann ich auch theoretisch noch oder auch praktisch noch Dinge an der Reiseplanung ändern, zum Beispiel noch Hotels canceln und ändern. Also geht alles noch. Habe ich ja schon drüber geschrieben, wie ich da vorgehe. Ja, und noch etwas läuft gerade in Sachen Aktion, und zwar nur noch, was ist heute der 7., nur noch bis Donnerstag. Das ist unsere Treueaktion für Bestandsabonnenten. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein T-Shirt absahnen. Guckt es euch nochmal an. Wird auch schon sehr gut mitgemacht. Allerdings ist es bei solchen Aktionen noch nie so gewesen, dass da Hunderte mitmachen. Also, aber es ist doch schon, geht glaube ich, auf die 100 zu. Müssen wir einige T-Shirts verpacken nach der Gamescom. Und ja, also gleich drei Aktionen. Eine ist jetzt glücklich beendet. Die letzten beiden Folgen fehlen, wie gesagt, noch. Und ich werde mir Mühe geben. Und Freitag, Samstag einfach, das passt besser, finde ich, als jetzt noch eine und dann drei Tage Pause und dann endet es an einem Freitag. Da könnt ihr euch vielleicht am Samstagabend so einen Doppelpack geben oder so. Darum die Entscheidung. Ja, und was habe ich gespielt? Ich habe The Ultimate General weitergespielt, haben wir vor einer Woche getestet, mit der Unterstützung von Vampiro. Was heißt mit der Unterstützung? Er hat die Hauptlast des Tests getragen. Ich habe es halt auch ein paar Stunden gespielt, um ihm ein bisschen auf die Finger zu schauen, die Wertung zu überprüfen oder vielleicht sogar noch etwas abzuändern oder den Autoren darin zu bestärken, doch noch ein bisschen hochzugehen. Und ich muss sagen, nee, wirklich schönes Spiel. Allerdings, also es ist nichts für Einsteiger. Es ist schon relativ knackig und es ist mir ein paar Mal zu sehr geskriptet. Aber das steht auch schon im Test, habe ich glaube noch auch reingeschrieben beim Redigieren. Also man hat manchmal mehr so die Aufgabe, erstmal rauszufinden, was wird in der Schlacht zu passieren und dann wird in der Schlacht passieren, dann muss man sich quasi daran orientieren. Und das wird nicht jedem gefallen, aber die Schlachten sind anspruchsvoll und es ist erstaunlich, was aus den wenigen Truppentypen die Designer rausgeholt haben. Also schönes Spiel, nicht für jedermann, aber wenn man auch berücksichtigt, dass es von einem ganz, ganz kleinen Team stammt, eine wirklich gewaltige Leistung. Ja, und dann habe ich gespielt Warhammer. Zum einen in England, das ist schon eine Woche her oder mehr als eine Woche, wo Warhammer 2 vorgestellt wurde. Das ist wieder so ein Fall, wenn das von mir gecapturete Material tatsächlich den Weg zu mir findet, könnte ich mir vorstellen, da eine Viertelstunde zu machen zum Embargo-Ende, das irgendwann, glaube ich, in der nächsten Woche sein wird. Oder wenn nicht, dann nicht. Gucken wir mal. Also ich durfte capturen, war aber dann blöd. Es hieß vorher eine Stunde, ich habe extra einen Slot gehabt. Und was war, dann war es zwar keine halbe Stunde und ich habe dann noch rausgezögert, aber es war vielleicht eine Dreiviertelstunde. Also es ist eigentlich für eine Viertelstunde zu knapp, aber ja, ich kann was zeigen und ich glaube, ich krieg's hin. Aber das Material muss noch zu mir kommen. Ja, und dann habe ich Warhammer aber auch gespielt, Bretonnia jetzt endlich mal eine Weile. Und dann den für mich und andere Journalisten schon freigeschalteten Vorbestell-DLC Norska. Also sie finden immer noch quasi Regionen und Nationen und Unternationen und Nebenvölker aus der Vorlage, die sie noch ins Spiel einbauen und sind auch nicht ungeschickt. Also Norska, das wird jetzt dieser Tage auch freigeschaltet, ist quasi eine Belohnung dafür, dass du jetzt schon Warhammer 2 vorbestellst. Dann bekommst du das. Und mal gucken, ob ich euch dann nur in einem Montagmorgen-Podcast von berichte oder sogar vielleicht ein Video mache. Oder es vielleicht, das ist auch ein Plan, in die Videoshow, an der wir gerade sitzen, einbaue. Auf jeden Fall, das habe ich doch etliche Stunden gespielt, ist am Wochenende. Bevor wir zur Vorschau kommen, aber noch eine wichtige Durchsage.
Wir haben einen weiteren User, der es auf die Maximalstufe 30 geschafft hat. Yeah! Und deshalb, genau, und genauer gesagt ist es der Klaus, yeah! dem wir damit ganz herzlich gratulieren. Und die Einladung in die Redaktion, die hat Jörg wahrscheinlich schon verschickt, oder?
Die ist quasi immanent, aber ich habe schon mit Klaus PN-Kontakt gehabt wegen seinem Dings, habe ihm relativ zeitnah auch gratuliert am Wochenende. Und es wird jetzt noch eine News geben, die offizielle Beförderung, weil wir haben tatsächlich von Rang 29 auf Rang 30 keinen Automatismus. Weiß nicht warum, ich glaube, ich wollte das damals vor vielen, vielen Jahren haben, um einfach nochmal zu gucken, ist das mit rechten Dingen zugegangen und so weiter. Und auch letzten Endes, um das persönlich zu machen und nicht einfach als maschinellen Verwaltungsakt. Ich glaube, das war der Hauptgrund. Das heißt, ich muss jetzt nach dem Montagmorgen-Podcast, nach der Aufnahme, muss ich quasi zur offiziellen Rangstufe 30-Verteilung schreiten. Und dann wird es auch kurz danach eine News geben zu Klaus. Ich habe ihn nämlich um eine selbst quasi Beschreibung gebeten aus diesem Grund und werde ihn noch ein bisschen ausschmücken oder überarbeiten und dann online stellen. Aber auch hier nochmal von mir herzlichen Glückwunsch, Klaus, für deine ganze Unterstützung, sowohl bei der Mitarbeit als auch durch Kommentare, als auch durch teilweise Challenges an die Chefredaktion in Sachen neue Ideen, was man mal probieren sollte. Da bist du immer sehr rührig, akzeptierst aber Gott sei Dank auch, wenn ich dann oft sage, nee, ist uns zu aufwendig oder nee, aus anderen Gründen nicht und teilweise eben auch nicht. Und ja, du bist auch einer, der uns auf monetäre Weise sehr unterstützt. Also ja, mehr sage ich zu dem Thema nicht, aber von ganzem Herzen danke, dass es dich gibt und dass Gamers Global dich offensichtlich immer noch bei der Stange halten kann. Und ich hoffe sehr, das sage ich bei jedem Rang 30 User, ich hoffe sehr, es gibt drei bislang und du bist der vierte, ich hoffe sehr, dass jetzt nicht auf einmal diese Level-Max-Fatigue einsetzt, wo man danach keinen Bock mehr hat. Ach, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ach, Gamers Global, immer dasselbe Mist. Das hoffe ich doch sehr, dass das nicht eintritt bei dir. Bei zwei von den bisherigen dreien ist es auch nicht eingetreten, wofür ich den Leuten sehr dankbar bin oder worüber ich mich sehr freue. Also bei Maverick und beim Chris L. Bei einem, Stefan 1904, war leider in dem Moment eine Luft raus. Da hat sich ja wahrscheinlich dann auch im Echtweltleben was geändert zu der Zeit, wenn ich mich da irgendwie noch entsinne. Anyway, herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, wir werden dich noch viele weitere Jahre als User bei uns begrüßen können. Was wir noch viele weitere Tage machen werden, ist, diese Woche mit spannenden Inhalten zu füllen. Und es gelingt uns immer wieder, auch mitten im Sommerloch. Und zwar habt ihr heute diesen wunderbaren Momoka.
Genau. Und ja, die beiden Folgen, ausstehenden Folgen zu The Search hat Jörg ja eben schon erwähnt. Außerdem hat der Mick Sudden Strike 4 getestet für uns.
Also er ist noch dabei
gerade. Er ist noch dabei, also der Test kommt am Mittwoch. Und außerdem natürlich auch noch die Uncut-Stunde zu The Long Dark. Die wird euch bereits am morgigen Dienstag erwarten.
Also das muss ich sagen, da warne ich davor, die einfach zum Beispiel, wenn ihr vom Sport kommt und schon einen erhöhten Herzschlag habt oder so anzuschauen, weil sie könnte zu nervenzerfetzend werden. Stellt euch diese ganzen Szenen vor, wo er immer wieder dem Feuermachen eine Minute bis anderthalb dabei zuschaut, ob es klappen wird oder nicht. Und währenddessen seht ihr auf dem abgedunkelten Bildschirm die Eieruhr, beziehungsweise diese, also nervenzerfetzend. Und ich weiß auch nicht, ob jeder meine Übersprungshandlungen erträgt in der vollen Länge, die ich dann einfach, um mich selbst zu schützen, dann entwickelt habe. Also ich glaube, ich singe sehr viel oder ja, ich habe zum Glück, mein Hirn schützt mich vor sowas, ist sehr vergesslich. Aber auf jeden Fall kommt sie. Ja, was haben wir dann noch am Donnerstag?
Ja, sehr wahrscheinlich am Donnerstag erst, weil Telltale Games wahrscheinlich wieder relativ knapp vor dem Release am Dienstag bemustern wird, unser Testbericht zur ersten Episode der neuen Batman-Staffel. Und ja, wie bei den letzten Malen bei den Telltale Adventures auch, ohne Wertung.
Außer es täte sich unerwarteterweise jetzt auf einmal was in Sachen Spiel.
Ja, aber damit rechne ich aktuell zumindest erstmal nicht. Und ja, noch mehr in Sachen Stunde der Kritiker, genauer gesagt in Sachen die Stunde danach, gibt es wahrscheinlich auch noch diese Woche, vielleicht aber auch erst nächste Woche, wenn das, je nachdem wie es zeitlich aussieht. Der Heinrich hat nämlich Mass Effect Andromeda weitergespielt und wird euch da entsprechend in der Stunde zeigen, wo er gerade ist und wie es ihm mittlerweile gefällt.
Ja. Also es war auch sein Vorschlag, auch nicht täuschen lassen. Also wir hatten bei der Zelda-Stunde danach, hatten wir ja beide Veteranen dabei, aber das ist nicht quasi immer so oder muss so sein. Ich habe es nämlich nicht weitergespielt. Also es ist nur von Heinrich, aber es ist trotzdem jetzt nicht eine Stunde an Cut oder so, sondern es wird schon geschnitten auf die spannenden Elemente und es gibt auch wieder ein abgedatetes Fazit von ihm. Das ist so die Idee dabei. Ja, und dann sind wir, wie gesagt, bei der Videoshow dran. Die wollen wir, wenn wir es schaffen, so Mitte, Ende nächster Woche veröffentlichen. Wahrscheinlich wird es eher Ende. Also, einiges zu tun. packen wir es an und kommen wir jetzt zu einem Thema, über das wir schon jetzt schon, ja, ich denke eine Stunde oder so vorab gesprochen hatten, The Search. Ihr habt es ja mitgekriegt, auch wenn ihr jetzt selbst nicht geguckt habt, ich habe das jetzt längere Zeit gespielt und auch wenn ich das natürlich in meiner ganz eigenen Art, mit meiner begrenzten Orientierung und sicherlich auch abgelenkt durch das Live-Kommentieren, das sollte man wirklich nicht unterschätzen, gespielt habe, bin ich doch jetzt relativ weit gekommen. Und zwar zum, ich glaube, das ist der vorletzte Endgegner, oder? Der Black Cerberus. Es gibt den Pax.
Also es gibt fünf und
fünf. Und den allerersten zählst du nicht mit, den ich natürlich mitgezählt habe, diesen Schmiederoboter.
Ja, es ist halt kein Boss.
Ja, es ist natürlich ein Boss in dem Moment für dich. Also wenn sie selbst nicht so zählen.
Naja gut, es gibt auch optionale Bosse, das stimmt, gibt es ja auch in Dark Souls, aber es ist ja kein Bossfight, es ist keine Arena, es ist nicht
Arena, du kannst weglaufen. Allerdings andere Bossgeschichten passen, er ist sehr groß, er ist zu dem Zeitpunkt auch schwer für dich erstmal und er hat auch verschiedene so Zustände, was man als Phasen bezeichnen könnte. Aber er hat nicht den Boss-Hitpoint-Anzeiger oben. Also rein technisch, für die Designer ist es kein echter Boss. Für den kleinen Jörg war es ein Boss, aber wir zählen ihn nicht mit. Dann bin ich jetzt beim vierten von fünf echten Bossen. Also bin relativ weit gekommen in den 36 Folgen. Ich schätze mal 40 Minuten oder so. Ja, also ich sag mal grob 25 Stunden plus Spielzeit. Und habe doch auch schon einiges jetzt vom Spiel gesehen und auch von der Spielmechanik. Und wer das verfolgt hat, weiß auch, dass ich mit einigen Sachen sehr unglücklich bin. Und das führt uns zum Thema der Woche. Ich halte The Search bei uns für überbewertet mit der 8,5 und möchte diese Wertung nicht stehen lassen. Wir haben jetzt auch lange schon drüber geredet und ich weiß nicht, versuchen wir es einfach jetzt mal live nochmal so die Argumente. Ich habe auch schon gesagt, mehrere Male während des Erleidens dieses Spiels, das mir aber auch durchaus immer wieder Spaß gemacht hat, dass, glaube ich, der damalige Haupttester, er steht neben mir, der Benjamin, schlichtweg besser spielt als ich und dadurch bestimmte Sachen wahrscheinlich auch einfach gar nicht so feststellen konnte. Aber es bleiben dann doch einige Irritationen, die ich einfach nicht gut finde. Und der wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass wir die Sprachausgabe unterschiedlich einschätzen. Du findest sie gut, ich finde sie nicht so gut. Letzten Endes eine Geschmackssache. Aber die Bugs. Wann ist das rausgekommen? Der Test ist vom 16. Mai. Ich glaube, der ist zum Release gekommen oder einen Tag vorher.
Müsste passen, ja.
Warum hat dieses Spiel noch so viele Bugs? Und die haben wir nun wirklich in 36 Folgen zu Genüge Video dokumentiert. Und nein, ich habe nicht stundenlang gespielt, bis ich einen Bug finde und so weiter, sondern die sind ja wirklich während des Spielens passiert. Durch irgendwelche Geländer durchrutschen, die einen eigentlich auffangen sollten. Irgendwo runterspringen und überleben, obwohl es ein 100-Meter-Fall ist oder 50-Meter-Fall. Ich habe sogar mal Sekunden gezählt und versucht, das umzurechnen. An einer anderen Stelle fällt man einen Meter runter und ist tot, weil das offensichtlich von den Designern als eine, ja, wer da runterspringt, ist halt tot, Zone einfach eingeteilt worden ist. Wahrscheinlich, weil sie keinen Weg hatten, einen da wieder rauszuholen, wo ich mich dann frage, warum macht man dann überhaupt so eine Stelle? Die Speicherbugs. Ich hatte drei Speicherbugs im Spiel. Einer war jetzt zum Ende hin, dass ich zum letzten Autosave-Point zurückgesetzt worden bin. Zwei waren beide in den Biolabor, einer außen, einer innen drin, wo ich quasi rausgegangen bin und auch nicht böse mit Alt-F4, wo man sagen könnte, naja, selber schuld, sondern ganz brav über Spiel verlassen zum Hauptmenü und dann raus, wo ich wieder an der richtigen Stelle aufgetaucht bin, aber der Level resettet war und ich sofort umgebracht wurde. Solche Bugs. Oder wo ich mit dem Aufzug hochfahre und das Ding setzt mich nach außen und der Aufzug tötet mich dadurch. Lauter solche Geschichten. Da muss ich sagen, darf man auch als damaliger Haupttester enttäuscht sein, dass das nach jetzt fast 3 Monaten immer noch so heavy ist im Spiel, oder?
Ja, also bedauerlich ist das immer, wenn Spiele entsprechend noch Bugs zeigen, insbesondere wenn es natürlich nach so langer Zeit ist und da der Support nicht in dem Maße vorhanden ist, wie er sein sollte. Allerdings muss ich natürlich auch dazu sagen, der Grund, warum die Bugs im Haupttest nicht groß Erwähnung gefunden haben, sind natürlich auch die, dass sie möglicherweise auch die von dir gespielte PC-Version am stärksten betreffen. Denn sowohl auf der PS4 als auch auf der Xbox One war das kein Dauerärgernis. Ne? Also vereinzelte Bugs, klar, sind einem auch aufgefallen, sind mir auch aufgefallen. Aber von den gravierenden Dingern, also wenn man da in 5 Spielstunden einer untergekommen ist, dann war es auf der Konsole schon relativ viel. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch fragen, was heißt denn, wie schwerwiegend ist denn ein Bug? Hat der da jemals einen Bug dauerhaft das Spiel kaputt gemacht? Wahrscheinlich eher nicht. Das wäre natürlich schon ein verschärfendes Element, wenn das der Fall wäre.
Ja, also wenn man Bugs nur kritisieren darf, wenn sie einem das Spiel wirklich völlig zerstören, dann haben wir eine hohe Messlatte. Aber ich sag's mal so, gerade diese Speicherbugs wären dazu geeignet, mich als Privatspieler das Spiel in die Ecke pfeffern und nie wieder anfassen zu lassen. Weil gerade bei einem Spiel, wo es so wichtig ist, dass du dich drauf verlassen kannst, was passiert, also es ist schwer, für Leute wie mich teilweise fast unfair schwer, aber es muss dann eine innere Konsistenz haben, dass ich einfach weiß, wenn ich speichere dann und rausgehe, bin ich an genau der Stelle wieder. Wenn ich sterbe, verliere ich all mein Altmetall mit einer Chance wiederzubekommen, behalte aber die restlichen Sachen. Und da gerade diese 3 Speicherbugs, das ist natürlich jetzt nicht jede Folge, also in Folgen jetzt gedacht vom Let's Play und nicht in jeder Stunde, aber 3 auf 25 Stunden ist auch nicht wenig. Also das ist schon ein schwerer Bug, finde ich. Und wir haben jetzt auch nochmal zusammen den Test angeguckt und ich glaube, ich kann zusammenfassen, dass du als Haupttester gerne bei der aktuellen Wertung bleiben würdest. Ist das so richtig?
Ja, im Prinzip natürlich schon, weil die Stärken, die Schwächen aus meiner Sicht doch deutlich überwiegen. Es ist ganz einfach auch so, dass das Spiel mit dem Dismemberment-Feature, was sich ja wirklich im Prinzip in allen Bereichen des Fortschrittssystems dann widerspiegeln und wo der Spieler selbst sich genau überlegen muss, ob er jetzt hingeht und greift die ungeschützten blauen Körperteile an oder doch die stärker gepanzerten, was es natürlich schwieriger macht, aber was seine einzige Möglichkeit ist, wirklich Fortschritt zu erreichen, weil ansonsten erhöhst du halt höchstens deine Kernenergie und kannst die Ausrüstung nicht verbessern bzw. neu anlegen. Und weiß ich nicht, das ist halt einfach ein Punkt, der sehr gut gemacht ist und wo sich das Spiel eben auch erheblich stärker von der Vorlage Dark Souls dann eben unterscheidet. Also es ist nicht so in Anführungszeichen innovationsarm wie Lords of the Fallen.
Ja, das unterstreiche ich mit einer kleinen Einschränkung. Ich finde, ganz so taktisch ist das Element dann doch nicht, weil letzten Endes, was machst du? Entweder du farmst auf ein spezielles Rüstungsteil hin. Klar, wenn du am Anfang noch gar keins hast, ist es wurscht. Dann guckst halt, was hast du? Dann versuchst du einen bestimmten Körperteil anzuvisieren, auch wenn er gepanzert ist oder wenn du allgemein halt Ressourcen haben willst. Wenn du jetzt aber besonders schnell durchkommen willst oder du weißt, da kommt ein schwerer Gegner, eine schwere Passage oder ein Bossgegner, dann gehst du halt auf die Ungeschützten, nimmst in Kauf, dass du außer Altmetall nichts bekommst und kommst halt schneller durch. Aber letzten Endes sind ja diese beiden
Taktiken. Irgendwann ist dann ja Sense, ne? Also wenn du beim Bossgegner entsprechend nicht die Rüstung hast oder bei in bestimmten Situationen, wo dich mehrere Gegner angreifen und wo dann 2 Treffer kurz hintereinander dich sonst umbringen, wenn die Rüstung nicht stark genug ist. Also natürlich hat das schon eine taktische Komponente und dass man hier und da dann für die Sachen so ein bisschen grinden muss, das stand ja auch schon im Ursprungstext. Das ist nicht immer erfreulich, es ist manchmal ein bisschen zu viel, es könnte ein bisschen weniger sein. Aber das ist halt auch dem System, dem Spielsystem geschuldet.
Ja, aber ich sage ja nur, dieses schöne neue Dismemberment an sich stimme ich dazu. Nur ich sage, also es ist jetzt auch nicht die super Taktik, weil im Prinzip hast du genau 2 Punkte. Entweder auf die ungeschützte Stelle, die man halt teilweise auch rausfinden muss, das ist der Schwanz und da muss man auch erstmal teilweise hinkommen. Und oder zweitens halt auf ein spezielles Körperteil, das du eben haben willst oder dessen Ressourcen du haben willst für Rüstungs- und Waffenbau. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt die taktische Meisterleistung wäre, welche Stelle du da anvisierst. Es ist eher eine Geschicklichkeitsmeisterleistung, weil ich hatte, und da kommen wir in einen Punkt rein, wo ich finde, dass der ursprüngliche Text, den wohlgemerkt ich mitgetragen habe, wo ein Meinungskasten von mir drunter steht, wo ich auch schon Spielzeit hatte, und letzten Endes heiße ich jede Wertung damit gut als Chefredakteur, dass sie veröffentlicht wird. Das, also ist es hier kein Benjamin, wird an den Pranger gestellt, sondern das geht jetzt um unseren Text. Was man schon stärker hätte schreiben können, sind so Bedienungsnicklichkeiten und gerade in Verbindung mit den Aufschaltpunkten. Also ja, da bist du wahrscheinlich einfach geschickter als ich, aber wenn ich eine Kamera habe, die ich ab und zu nachjustieren möchte, zur Kamera kommen wir vielleicht noch, und im Moment des Aufschaltens auf einen Gegner wird mit demselben Stick aber plötzlich das Körperteil, was wir gerade besprochen haben, anvisiert, dass du eben treffen möchtest, dann führt das zumindest bei mir fast zwangsläufig zu Bedienproblemen. Entweder, weil ich meinen rechten Daumen nicht im Griff habe und der da einfach rankommt. Ich habe mir dann wirklich angewöhnt, so wirklich so den Daumen dann abzuwinkeln und neben den rechten Analogstick quasi drauf zu pressen beim Kampf, um ja nicht damit was falsch zu machen. Und dann wird es besser, aber ich habe es auch in den letzten Folgen immer noch ab und zu mal, dass mir es passiert. Oder halt, wenn die Kamera mal wieder nicht das zeigt, was ich will. Und dann habe ich einfach gelernt, weil ich mehr Zeit im Spiel mit Rumlaufen als mit Kämpfen verbringe, ist mein Muscle Memory einfach, damit steuere ich die Kamera und dann hast du den Punkt wieder verschoben. Also das ist auch so eine kleine Geschichte, wie ich überhaupt die Bedienung, ja, also sie orientiert sich, glaube ich, schon sehr an Dark Souls, aber vielleicht hätte man so ein neues Feature einfach noch anders lösen lassen können. Warum nicht aufs Digipad legen, nur mal so als Idee?
Weil beim Digipad natürlich auch andere Funktionen schon belegt sind. Ich meine, dass du damit Probleme hattest, das hast du ja gerade schon dargelegt, das kann ich natürlich nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das kann man in letzter Konsequenz natürlich auch, wobei es natürlich keine Frage ist, dass man vielleicht eine bessere Lösung hätte finden können in den Bereichen, wobei mir ehrlich gesagt spontan keine einfallen würde. Wie man das zumindest mit dem Gamepad anders hätte lösen können.
Ich habe eine Idee, darf ich Sie sagen? Hallo Leck 13. Man sollte mit einer weiteren Taste einfach sagen können, das, was ich jetzt aufgeschaltet habe zu Beginn des Kampfs, das soll bis zum Ende des Kampfs so bleiben, weil das willst du in 95% der Fälle oder in 99%. Der einzige Fall ist doch, dass du merkst, oh, der macht mich fertig, wenn ich weiter auf seinen Torso, den ich eigentlich haben möchte, einprügle. Jetzt falle ich noch schnell auf einen ungeschützten Kopf um, damit ich überhaupt den Kampf gewinne. Sonst möchtest du doch nicht während des Kampfes wechseln.
Ich habe es zwar relativ lang nicht mehr gespielt, aber ich bin relativ sicher, dass es diese Funktion gibt.
Also sie wäre mir nicht bekannt. Ja. Ich weiß aber, das hast du mir auch nochmal in Erinnerung zurückgerufen, man kann dieses Locken und Durchschalten auch, glaube ich, ausschalten im Menü irgendwie nach dem Motto, dass man zwar auf den Gegner lockt, aber nicht auf einzelne Körperteile und dann soll man wohl einfach durch die geschickte Positionierung immer noch Körperteile treffen können. Das ist quasi für die Pros.
Ja, was heißt für die Pros? Auf der anderen Seite, wenn du kannst ja auch bei einem bei einem Lock-on auf den Gegner, also beim herkömmlichen Lock-on auf ein einzelnes Körperteil, kannst du ja trotzdem auch beim Abtrennen, sage ich jetzt mal, versagen, es nicht hinkriegen. Die haben ja dieses sogenannte True-Hit-System, wie sie das nennen. Also das Spiel soll ja trotz alledem sich dann merken, wie hast du den Gegner jetzt wirklich getroffen und bei so und so viel Prozent auf das entsprechende Körperteil. Also auch wenn du ein anderes anvisiert hättest, dürfte das eigentlich auch gehen, dass du ein anderes abtrennst. Ja, ob das dann wirklich hundertprozentig funktioniert, das ist halt die Frage. Ich kann das so von der Beobachtung her dann halt einfach nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ist das jetzt so, ist das nicht so? Mein Eindruck war ja. Und aber trotzdem habe ich im Regelfall halt wirklich auf dem Körperteil anvisiert und versucht, mich so hinzustellen, dass ich auch das dann entsprechend treffe.
Aber wie gesagt, also das ist so es ist so eine Geschichte, die macht mir dieses schöne Feed schon ein bisschen kaputt. Und was ich dann noch einfach erwähnen möchte, dass halt das Programm gerade für die Finisher immer wieder den Gegner und teils, glaube ich, auch die eigene Spielfigur im Raum herumteleportiert. Also so ein ganz schnelles nach links oder vorne oder wo auch immer hin halt Gleiten ist das, damit die Finisher-Sequenz funktioniert. Ja, aber das ist so für mich ein Teil, wo ich finde, da hätten wir im Test mehr drauf eingehen können. Und ein ganz wichtiger Teil, ich hatte es schon vor einem Monat oder so dann im Wertungskasten ergänzt, aber was man echt hätte schreiben müssen aus meiner Sicht, sind die Kameraprobleme. Also ja, die sind auch so ein bisschen, liegen die auch am Genre. Ich kann mich auch bei Dark Souls an böse Kameraprobleme erinnern, gerade in Verbindung mit diesen turmhohen Gegnern, wo ich irgendwo dann drunter sitze und nur noch wild rumhacke. Aber wild rumhacken passt da eh zu meinem Spielstil. Insoweit passt das schon. Aber also bei The Surge ist sie schon verstärkt unfähig. Also in engen Gängen kann man die Kamera, finde ich, komplett vergessen. Und wenn dann so enger Gang und Gegner zusammenkommen, wenn man dann auch noch X drücken will, aber man steht an einem Aufzug, X löst eben dummerweise auch den Aufzug aus, X ist aber auch für Finisher-Sequenzen zuständig, dann muss ich einfach sagen, da gibt es Situationen, die wirken einfach überhaupt nicht ausgetestet. Und das ist auch sowas, was ich dem Spiel ein bisschen anlaste, nicht den Programmierern, weil die müssen mit dem arbeiten, was sie letzten Endes an Ressourcen haben. Aber das Spiel hätte besser durchgetestet werden müssen. Das hätte vielleicht auch die Bugs verringert und hätte, glaube ich, auch solche Dinge besser gemacht. Dann noch ein Kritikpunkt von mir ist die KI. Auch da, also überhaupt der Test von damals, also er verschweigt wenig bis halt auf, ja, so Kamera und so, aber ist da auch schon rauszulesen, aber halt nicht in dieser Deutlichkeit. Also ich finde das KI-Verhalten teilweise höchst fragwürdig und vor allem dieses Wegrennen. Da gibt es so ein paar Szenen, wo der Gegner immer wieder angerannt kommt, immer wieder wegrennt, obwohl ich nicht wegrenne. Es wird ihm irgendwie zu viel. Er kriegt Schaden, ich weiß nicht, was es ist, aber dann kommt er wieder. Ich folge ihm auch nicht, weil dort, wo er hinrennt, stehen noch zwei, drei andere. Die werden aber auch nicht gepullt. Und das führt zu Situationen, ein paar haben ja die Let's Play-Gucker mitbekommen, die eigentlich schon, also gerade jetzt auch in Folge 35 hatte ich das nochmal, die also eigentlich nur noch lächerlich sind, so von durcheinander rennenden Gegnern und dann wieder zurück und hin oder bei diesem, wo man in diesen Labor Secret, bla bla bla, diese Türen auch aufmachen kann, diese Labortüren. Ach, also da gibt es einige Fälle, wo ich echt sagen muss, nee, da reißt mich die KI raus. Jetzt sagst du, naja, aber generell muss es das ja geben, dieses...
Ja, gut, was heißt generell muss es das geben? Also das Spiel muss halt aus meiner Sicht, oder Endspiel muss aus meiner Sicht halt einfach eine gewisse Verlässlichkeit bieten und zur Spielmechanik gehört eben auch dazu, jetzt abseits eben von Bosskämpfen, wo man das natürlich nicht soll, wenn man eingesperrt wird in der Arena, dass zur Spielmechanik einfach auch dazu gehört, dass man flüchten kann vor einem Gegner, um sich in Sicherheit zu bringen, um nicht getötet zu werden. Und ja, das ist halt genauso in den Dark Souls-Spielen auch nicht anders, dass die Gegner da bestimmten Zonen zugeordnet sind und dir nicht ewig folgen. Und genauso wie das Pullen von Gegnern, warum soll das, also wie weit geht die Aufmerksamkeit? Wenn du langsam genug dran gehst, dann kannst du einzelne stärkere Gegner aus einer Gruppe rausziehen. Das geht bei The Surge aufgrund des engeren Levels schon ein bisschen schwieriger. Aber ich meine, das kann man in Dark Souls auch machen. Warum gibt's das? Ganz einfach deshalb, damit der Spieler die Möglichkeit hat, doch ein bisschen freier zu entscheiden, wie er rangehen will. Nee, das ist mir jetzt hier zu schwer. Oder es ist ja auch scheiße schwer, wenn man sich mit drei Gegnern auf einmal anlegt. So machst du mit einem. Dass das lächerlich aussieht, wenn dann so ein Gegner das Zonenende erreicht hat, dann zurückläuft und möglicherweise, wenn er so eine Kurve beim Zurückgehen laufen muss, dann auf einmal wieder innerhalb dieser Zone oder der Entfernung ist und dann wieder zurückgelaufen kommt. Klar sieht das lächerlich aus. Toll ist das sicherlich nicht, das hätte man unter Garantie, wenn man die Zonen anders festlegen würde, besser regeln können. Aber das ist jetzt auch bei mir eigentlich nichts, was mich im Nachhinein wirklich groß gestört hätte. Auch wenn es natürlich blöd aussieht. Vor allem, die sind halt so schnell. Die machen ja dann ihre Vorstöße, dass die dann nicht so ganz entspannt zurückgehen, wie es meistens in Dark Souls der Fall ist, sondern halt zurückrennen. Und dann hin und her und hin und her. Ja, sieht natürlich doof aus.
Also ich muss sagen, mir ist es einfach viel stärker aufgefallen als bei Dark Souls 3. Und ein paar Extreme habe ich so in Dark Souls auch nicht erlebt. Ich habe es, glaube ich, in Folge 33 oder 34 gezeigt, oder war es 35? Ich weiß nicht mehr, wo diese Krabbelnden kommen und die warten genau an einer Türschwelle. Du kannst dich bis auf einen Millimeter nähern, es passiert nichts. Du musst den Millimeter weitergehen oder du musst sie angreifen. Wenn du sie angreifst, dann dürfen sie die Schwelle offensichtlich übertreten. Also da kommt mir zu oft die nackte, beschränkte Spielmechanik einfach in den Vordergrund. Im Vergleich zu Dark Souls, was aber nicht heißt, dass Dark Souls frei von diesen Problemen wären. Ein Punkt, das haben wir auch vorhin herausgearbeitet, wo wir wirklich nicht auf ein Blatt kommen, der Benjamin und ich in der Bewertung, ist die Levelarchitektur. Du findest sie Dark Souls 1-esque mit den vielen Abkürzungen. Also bitte widersprich mir, wann immer ich das irgendwie falsch darstelle.
Ja gut, es ist vergleichbar, aber es ist natürlich schon anders, weil es halt eine hauptsächlich Indoor-Umgebung ist und so weiter. Aber ich finde das einfach sehr schön. Ich habe da auch durchaus das eine oder andere Mal auf dem Schlauch gestanden, also relativ am Anfang sogar, wo ich irgendwie 2,5 Stunden oder sowas da einfach nur hin und her gelaufen bin. Vor dem zweiten Boss war das im Prinzip, wo ich einfach nicht gefunden habe, wo es da weitergeht. Und weiß ich nicht, aber ich finde das schön, dann auf einmal darauf zu stoßen, auf so eine Abkürzung zu stoßen, zu denken, hey, wo bist du denn jetzt hier wieder gelandet? Und weiß ich nicht, weil die Abkürzungen, die haben ja auch einen spielmechanischen Zweck. Also einfach, dass ich zum Beispiel zu einem Bosskampf zurückkehren kann, ohne mich mit Gegnern anzulegen oder ohne durch diesen Korridor, um beim zweiten Bossgegner zu bleiben, durch diese Säurepfützen oder was das da am Boden sind, laufen zu müssen, die mir automatisch Trefferpunkte abziehen. Und also wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrstuhl runterkomme, dann kann ich die auch nicht hundertprozentig vermeiden. Aber wenn ich zum Beispiel über das Schweißlabor-Dings da unten...
Du drehst vor dem Firebug von diesem Abschnitt.
Genau, und wenn ich dann da hinten wieder eine andere Abkürzung freigeschaltet habe, eine Tür, da brauche ich da im Prinzip da hinten gar nicht weiterzulaufen können, sondern kann an der Seite durch und stehe direkt vor der Boss-Arena, mehr oder weniger. Ne?
Das klappt eigentlich fast immer, nur das hat mich wiederum jetzt bei meinem letzten Boss, dem Black Cerberus, verwirrt, weil ich war sicher, auch da müsste es eine Direktabkürzung geben, wo ich nicht durch die Gegner durch muss.
Es gibt keine, wo du keine Gegner hast, aber es gibt einen, wo du dran vorbeilaufen kannst an den Wachen und wo du nur einen von diesen Staubsaugerrobotern,
sag ich jetzt mal, hast. Und das ist aber auch die einfachste, du musst einfach nur geradeaus laufen, aber da auch wieder, und das sind für mich so Spieldesign-Sünden kleinerer Art, wo man einfach merkt, es ist dann doch nicht, sorry, Deck 13, aber nicht das weltbeste Design-Team von allen Design-Teams. Ich möchte es mal so ausdrücken, weil das hat just bei mir dazu geführt, dass ich verzweifelt nach dieser Abkürzung gesucht habe und echt Zeit damit verbraten habe, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich habe dich dann sogar gelobt, das hast du mir beigebracht, hier mit hier durch die Gänge eilen einfach, also nicht bei The Search, sondern schon bei Dark Souls, einfach durchrennen, wenn du dann an der Ecke wartest, triffst du zwar auf diesen Staubsaugerroboter mit Arm, aber wenn du ein bisschen Geduld hast, dreht er sich, fährt weg und du kannst wirklich...
Ach, das geht bei dem Ding auch, okay, das hatte ich noch gar nicht ausprobiert.
Du brauchst also wirklich gar nicht kämpfen. Ja. Aber auch da, wären die beiden Bosse vorher anders gewesen, hätte ich da auch hätte es da keine Abkürzung gegeben, wo ich einfach gar keinen Gegner treffe, hätte ich es nicht erwartet, dass es sowas gibt bei dem Black Cerberus. Anyway, das ist aber jetzt nichts, was mich riesig stört. Und wir reden jetzt ja auch nicht drüber, was das Spiel gut macht. Also die Bossfights sind generell schon sehr gut, leider ein paar wenige. Und die Kampfmechanik an sich funktioniert gut und ist auch befriedigend, muss man wirklich sagen. Und in aller Regel ist man selber schuld, wenn man stirbt oder ist halt noch nicht stark genug. Aber es gibt schon noch zwei Sachen, die mich stören. Und wir waren jetzt bei den Levels, was du quasi lobst mit vielen Abkürzungen, ist mir schon zu viel. Und in Verbindung mit dem Level-Design, das im Text auch eher gelobt wird, also tolles Setting und schöne Grafik und so weiter. Also ich finde das nicht abwechslungsreich genug. Ich hatte gerade in diesem langen, großen Hub-Level, dem zweiten Abschnitt ist es, glaube ich, in den du auch immer wieder zurückkommst, habe ich mich dermaßen verlaufen und wusste oft echt nicht, wo ich bin. Und du hast es ja schon gesagt, bei einem Dark Souls Außenlevels, hier sind es Innenlevels. Ich denke halt einfach bei einem Dark Souls, das ist auch verschoben und verwinkelt, aber es ist abwechslungsreicher. Und dadurch, dass du oft einen Bezugspunkt hast, eine Festung auf einem Hügel, das hast du eigentlich sehr oft, dieses Prinzip, oder genau die Festung über dir oder einen hohen Turm oder in der Entfernung einen Cliff mit auch irgendwas drauf. Da hast du doch immer wieder Bezugspunkte, die sind vielleicht...
Auf der anderen Seite kann man da natürlich auch sagen, aha, da hinten ist eine Festung und der Weg, wie du dann da hinkommst, der ist ja nicht so ganz schnurgerade.
Ja, das wollte ich gerade noch sagen, also du... Das ist dann oft so eine Scheinorientierung auch, weil dann kommt halt irgendein Irrgarten, der gar keinen Sinn macht in die Richtung und dann kommst du. Aber es, also ich habe den Schein und ich weiß doch dann immerhin, aha, das ist der Ausgang, wo in der Ferne der die Burg ist, auch wenn ich nicht zur Burg komme erstmal. Also da kann sich mein Hirn leichter drauf einstellen. Und das führt halt in Verbindung auch mit einer gewissen, finde ich, Grafikarmut oder Grafikabwechslungsarmut auch noch dazu, dass ich diese gute Levelarchitektur einfach nicht unterschreiben möchte. Für mich ist es unübersichtliches Leveldesign und teilweise auch schlechtes, das muss ich einfach so sagen. Aber da kommen wir nicht auf einen Punkt. Letzten Endes wird da meine Kritik neutralisiert durch deine Einschätzung. Da können wir nicht sagen, wer recht hat. Noch ein Punkt, der in Verbindung mit den Unübersichtlichkeiten ist, ist die Story. Du schreibst im Test schon müdes, tolles Setting, müde Story, aber ich finde, da verschenken sie Potenzial. Und sie machen Anfängerfehler in Sachen Storytelling, die man echt nicht erwarten würde. Und der Schlimmste ist eigentlich, dass die Story nicht sonderlich interessant ist. Hat man schon tausendmal gehabt, irgendwelche, entweder geht eine KI, wird wahnsinnig oder ambitionierte, ehrgeizige, verbrecherisch gesinnte Menschen. Eins von beiden hast du eigentlich immer. Schema F, das ist noch kein Problem, aber die Ausgestaltung ist das Problem. Wie man es schaffen kann, dieses liebgewonnene Element der System Shock Audiologs so einzusetzen, dass es nur anödet, oder Bioshock macht es auch klasse und andere Spiele, ist mir echt ein Rätsel. Was mir kein Rätsel ist, warum diese NPCs, die es ja hat, und zwar also nicht weniger als Dark Souls, wo die ja auch nichts Großartiges sagen, aber wie man es schaffen kann, die so unterzuverkaufen, das kann ich erklären. Das liegt nämlich zum einen schon mal daran, dass die Kamera nicht auf sie zentriert oder die Levels nicht so gestaltet sind, dass du automatisch auf die Leute zukommst. Ich bin jetzt erst in einer letzten Folge von dieser Frau, die ich schon mal, glaube ich, getroffen hatte, die angeblich zum Wachpersonal gehört. Ich bin von der angesprochen worden, nachdem da dieser Hub sich neu resettet vor dem Black Cerberus, wenn du zurückkommst. Und ich habe die nicht gesehen. Ich habe gedacht, ha, ist das irgend so eine Durchsage? Ich schaue nach vorne, ich schaue nach rechts, ich schaue nach hinten. Dann drehe ich mich wieder nach vorne, nach links. Und da steht sie, eine dunkel gekleidete Frau im Schatten an einer Reling. Also wirklich Anfängerfehler. Oder ein andermal.
Darf ich direkt widersprechen? Also ich meine, zum einen sind wir uns aber einig, dass die Story nicht gut ist und die Charaktere auch nicht sonderlich interessant, aber genau darum geht es ja in dem Spiel, dass es dir eben nicht ständig die Kontrolle entzieht und im Prinzip ist es ja eigentlich fast nur realistisch, dass dir das Spiel nicht sagt so, ah, zack, hier und da steht eine oder dich sogar anhält und ausbremst, am besten noch, wenn gerade Gegner hinter dir sind, die dich angreifen. Das macht in so einem Spiel aus meiner Sicht auch tatsächlich nur begrenzt Sinn.
Ja, aber sie steht an einer Stelle, wo kein Gegner mehr ist und das Problem ist, dass ich sie einfach nicht sehe. Sie spricht aber mit mir. Das macht doch keinen Sinn. Was Prey zum Beispiel macht, Prey ist da eigentlich auch ganz gut. Du kommst in dieser anfänglichen Treppe in dieses Atrium kommst du runter und dadurch, wie die Treppe verläuft, siehst du unweigerlich, wenn du nicht wirklich in dem Moment aus Fleiß die Augen zumachst, siehst du, dass da draußen was explodiert und dass da Trümmer rumfliegen. Sowas hätten sie machen können. Die Frau hätte einfach nur vor einer Tür stehen sollen, die ich aufmachen muss. und schon wäre das Problem beseitigt gewesen. Anderes Beispiel sind diese Geheimlabore. Da redet einer mit mir die ganze Zeit und irgendwann merke ich durch Zufall, ach, da hinten, das ist dieser Chavez oder so, da steht der und brabbelt rum, aber das ist weit hinten. Und wenn ich da gerade, und da gibt's Gegner, abgelenkt bin, weiß ich erst im Nachhinein, der hat jetzt mit mir gesprochen. Warum ist das so gemacht?
Ja, weil es ja tatsächlich fürs Spiel auch nicht wirklich relevant ist. Also ich meine, dass du gerne mehr Story hättest und da angeleitet werden möchtest, das kann ich verstehen. Aber es würde aus meiner Sicht auch nicht so richtig zum Spiel passen. Aber ich kann auch direkt nochmal Bezug auf Prey, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist es mir anders gegangen. Als ich diese Wendeltreppe runtergegangen bin, ich habe nicht draußen den Mond gesehen, weil ich nämlich geguckt habe, wo sind denn hier vielleicht noch Gegner. Und noch als anderes Beispiel. Ich habe im Büro, wenn du das erste Mal dahin kommst, die Scheibe eingeschlagen, wo die Projektion von mir selbst dann stattfindet. Das heißt, ich habe die Stimme gehört, aber nichts mehr gesehen. Und ja, weiß ich nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sein, da ist es mir lieber, wenn mir ein Spiel diese Freiheit gibt und ich dann da stehe, als dass ich da reinkomme, eine Zwischensequenz startet und ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was da passiert.
Ja, und ich sage, man kann es ohne Zwischensequenzen besser lösen und der Effekt ist jetzt nicht nur, dass die Story uninteressant ist dadurch, sondern dir wird dann teilweise in diesen Story-Sequenzen wird dir gesagt, was du als nächstes tun musst. Und wenn mich aber die Story so aktiv anödet wie die von The Search, höre ich da auch nicht mehr genau zu. Ich möchte ja ein Spiel spielen, weil ich Spaß habe. Ich möchte mich nicht zwingen, Texte anzuhören.
Oder Zwischensequenzen anzugucken, die du, wenn du Glück hast, noch überspringen darfst. Also du musst dich in The Search gar nicht damit auseinandersetzen, wenn du willst.
Ja, aber dann muss ich ja wirklich nur rumsuchen, wo ich als nächstes hin muss. Also mir haben zweimal Kommentatoren gesagt, naja, hätte ich genau aufgepasst bei dem, was mir die Dr. die Dr. Chavez da erzählt, dann wäre ich vorgewarnt gewesen, dass ich quasi nicht in einen neuen Level komme, sondern zurückfahre. Aber das ist nicht meine Schuld, wenn das Spiel sich so unspannend inszeniert und dann, und das ist jetzt die Kritik, kein Mission-Log hat, wo mir einfach gesagt wird, deine aktuelle Aufgabe. Was wäre denn da das Problem gewesen, wenn ich als arbeitender Spieler vielleicht nur alle zwei Wochen mal für ein paar Stunden an The Search mich setzen kann? Was wäre denn so schlimm gewesen, mir zu sagen, das ist deine aktuelle Mission? Da müsste kein Spoiler drin stehen, da müsste nichts irgendwie drin sein, was mir den Spielspaß nimmt, oder ich brauche auch keinen Radarknopf, dem ich folge, oder eine Radarmap. Ich hätte gern eine, gebe ich zu, habe ich halt nicht, akzeptiere ich. Aber einfach, dass mir irgendwo gesagt wird, und dein Ziel ist jetzt übrigens, da hinzugehen, um das zu machen. Kleinigkeit wäre leicht umzusetzen gewesen, fehlt mir und in der Verbindung mit der schlechten Story hat es zu grober Desorientierung bei mir geführt. Ja, ich könnte jetzt noch eine Weile kleinere Spieldesign-Sünden aufzählen, aber was mich stört, sind zwei Dinge. Ich glaube, einmal gibt eine 8,5, ist einfach ein bisschen zu hoch. Und gibt eine zu uneingeschränkte Kaufempfehlung letzten Endes. Wenn ich mir vorstelle, in einem halben Jahr wird das Ding für 9,99 € vertickert. Jemand liest sich die alten Tests durch. Ah, 8,5 kauft er sich. Und da ist dann natürlich nicht das Problem die 10 €. Ich glaube, die kann jeder verschmerzen. Aber die Zeit, die man dann rein investiert, bis man merkt, oh Gott, das ist ja komisch hier, die Kamera und die Bugs. Das andere ist, ich finde, ein Dark Souls 3, und das darf ich wirklich sagen, weil ich bin nicht der uneingeschränkte Dark Souls 3-Fan. Ich finde, Dark Souls 3 ist ein gutes Stück besser als The Search und sollte einen klar erkennbaren Abstand haben zu The Search. Und das ist mit 8,5 zu 8,5 einfach nicht gegeben.
Ja, also wie gesagt, das ist natürlich auch unseren Halbnotenschritten teilweise geschuldet, denn dass ich The Search eher hinter Dark Souls 3 einstufen würde, das macht, glaube ich, auch der Text, sowohl der halt von Dark Souls 3 als auch der von The Search deutlich. Ja, da ist es dann halt schwierig zu sagen, geben wir dem jetzt eine 8,5 nur, um klar zu zeigen, das ist was schlechter als Dark Souls 3. Da wird es dann halt relativ knifflig. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, was die Kaufempfehlung angeht, Da könnte man sich natürlich auch bei einer 10.0, die GTA 5 bekommen hat, fragen. Der Hagen zum Beispiel, unser letzter Praktikant, der kann mit GTA gar nichts anfangen. Da könnte man ja auch sagen, wenn da die 10.0 drunter steht, dann muss ich mir das ja kaufen und dann gefällt es ihm nicht. Also ich meine, wenn wir wirklich so in den Bereich kommen, persönlicher Geschmack und so weiter und du musst den Text nicht gelesen haben, weiß ich nicht, das wird auch unserem Ansatz, wie wir Texte schreiben, die ja schon ein bisschen tiefgründiger und ausführlicher sind als bei so manchem Konkurrenten, dann natürlich auch widersprechen.
Ja, also das, da würde ich dir jetzt widersprechen. Natürlich, wenn dir GTA nicht gefällt als Setting oder der Humor, dann wirst du es nicht als 10.0 empfinden, aber da würde ich trotzdem sagen, also ein GTA 5 ist eines der wenigen Werke, die man wirklich als ambitionierter Spieler echt mal gespielt haben sollte, selbst wenn es einem vielleicht keinen Spaß macht. Und da ist The Search weit, weit von entfernt. Und
hat aber auch ja keine 10.0 gekriegt.
Hat auch keine 10.0 gekriegt, aber ich halte auch die 8.5 zu hoch. Also ich, ganz ehrlich, also für mich die passende Wertung und jetzt nicht für mich als vor sich hin zeternder, orientierungsschwacher, reflexgehemmter Spieler, wobei so schlecht stelle ich mir ja gar nicht an, teilweise wurde ja auch schon bemerkt, oh, in Bossfights ist er auf einmal ganz reflexstark, der Jörg. Ja, wenn es drauf ankommt. Also ich würde mich am wohlsten fühlen mit einer 7.5 drunter. Denn dann wäre ein Abstand zu Dark Souls da, dann wäre den ganzen vielen kleinen Nicklichkeiten Rechnung getragen, dass das Ding immer noch verbuggt ist nach 3 Monaten. Und sagen wir mal so, das wäre eine interessante Wertungsdiskussion geworden, hätte ich es zu dem Zeitpunkt schon so lange gespielt. Das haben wir aber jetzt nicht, diese Situation, sondern wir haben eine nachträgliche Änderung. Und wo ich auch sehe, und ja, da hast du recht, auch mit den Halbnoten, im Vergleich zu Lords of the Fallen haben sich die Bugs wahrscheinlich eher reduziert als gesteigert. Und es hat halt, Lords of the Fallen war bis auf die NPCs, die rumrannten, halt noch sehr viel mehr Dark Souls in Grün. Und jetzt hat schon durch das Thema und durch so Kleinigkeiten wie die Drohnen oder eben auch die, aber wenn ich jetzt anfange über Spieldesign-Geschichten zu, wie die, das schon mehrfach erwähnte Dismemberment-System, also das Abtrennen von Körperteilen, das taktische, hat es doch schon mehr Eigenständigkeit. Also ich würde schon noch akzeptieren, dass es ein bisschen vor Lords of the Fallen ist. Aber wie gesagt, also meine Wunschwertung wäre die 7.5, wenn wir es jetzt ganz neu machen würden. Auf der anderen Seite, und wir haben jetzt schon im Vorfeld lange, lange geredet, hat es Stärken, es ist ein spielmechanisches Spiel. Wir haben auch einige offensichtliche Fans natürlich im Let's Play unter den Kommentatoren gehabt, die es sehr loben und sie haben es 2, 3, 4 Mal durchgespielt. Wobei ich einfach glaube, dass die Leute dann wirklich betriebsblind sind, was die Nicklichkeiten anbelangt, weil sie es eben gut beherrschen, vielleicht auch unbewusst Problemchen umschiffen. Und ich glaube, dass diese Art von Spielern mehr an der Spielmechanik interessiert sind. Und ich habe da mit Benjamin, wie gesagt, schon im Vorfeld länger geredet. Er würde, wie gesagt, gar nicht runtergehen. Er ist jetzt gerade, warum dritte Person, er ist jetzt gerade an die Tür gegangen, um ein Paket entgegenzunehmen. Und nach langem Hin und Her haben wir uns auf die 8.0 geeinigt. Damit kann ich gerade noch leben. Weil dann ist der Abstand zu Dark Souls 3 da, damit kann Benjamin leben. Damit ist der Abstand nach unten zu Lords of the Fallen da. Und dazu haben wir uns jetzt entschieden, wir geben die 8.0, das ist eine leichte Wertungsreduzierung. Ist nicht ganz so groß, wie ich sie mir wünschen würde. Aber ich muss schon anerkennen, dass Spieler, für die diese Art von Spiel gemacht sind, vermutlich das Level-Design anders wahrnehmen als ich und auch bei den Kämpfen rein von der Bedienung her weniger Probleme haben als ich. Und insoweit kann man die 8.0 geben. Und jetzt kommt Benjamin wieder rein und muss eigentlich nur noch Hau, wir haben gesprochen, sagen.
Also ich habe 8.0 gehört.
Ja, also wir geben die 8.0, wie auch schon vorab besprochen. Ich habe nochmal gesagt, mir ist es eigentlich noch zu hoch. Dir ist es wahrscheinlich fast schon zu niedrig.
Würde ich nicht unbedingt sagen. Also die 8-5, wie gesagt, das war natürlich schon ein Spiel, was zwischen 8-0 und 8-5 schwankte. Ich habe mich damals für die 8-5 entschieden, weil ich da halt auch nicht so große Probleme hatte, wie das bei dir teilweise der Fall ist. Oder eben so viele Punkte gefunden, die mich stören, wie das bei dir der Fall ist. Und die Sache ist natürlich auch relativ klar. Von daher ist die Anpassung der Note nach unten auch aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Wenn du es damals schon so lange gespielt hättest, dann hätten wir diese Diskussion ja vor der ersten Wertungsvergabe geführt, ja. Und das hätte höchstwahrscheinlich auch zur 8-0 wahrscheinlich dann eben geführt.
Ah, oder zur 7-5, weiß ich jetzt nicht, kann man im Nachhinein nicht sagen. Aber ich bin generell auch, also ich, wenn wir anfangen, zu leicht Wertungen zu ändern im Nachhinein, können wir es eigentlich lassen, weil eine Wertung, selbst wenn man es durchgespielt hat, ist immer nur eine Prognose. In Richtung, wie werden es andere Spieler wahrnehmen, die ungefähr, haben wir schon x-mal drüber gesprochen, unserer Zielgruppe entsprechen. Ja, das zu The Search und die Änderungen werden wir wahrscheinlich im Laufe dieses Tages dann angehen. Aber da machen wir jetzt nicht, dass wir den ganzen Test umschreiben, wir schreiben die Abwertung rein. Ich werde meinen Meinungskasten nochmal ändern. Weil der war damals eben nur auf, was weiß ich, 2-3 Stunden Spielzeit beruhend. Und dann bleibt das ein interessantes, ungeschliffenes Juwel. So, aber wir haben auch noch interessante User-Fragen. Und zwar, Marco BL würde Benjamin mittlerweile mit der Verlagsleitung dafür abgemahnt, wir haben keine Verlagsleitung, dass er an The Search Spaß hatte und deshalb eine 8-5 vergeben hat. Das ist, es ist lustig gemeint, aber es trifft trotzdem nicht ganz die Art, wie wir werten, weil es ist schon der Versuch, über den reinen persönlichen Spaß hinaus zu werten. Und dann fragt er auch noch, Top oder Flop, dürfen alte Tatterkreise mit dem Gedächtnis und der Orientierung einer Erdnuss moderne Actionspiele überhaupt noch bewerten? Das zielt natürlich in meine Richtung. Aber selbstverständlich, also wenn nur reflexstarke Spieler ein Spiel bewerten dürfen, weiß ich nicht. Aber natürlich soll man sich auch nicht zu doof anstellen. Ich bin persönlich schon in der Lage, glaube ich, zu abstrahieren zwischen meiner persönlichen Fähigkeit und der, ja, und dem Spiel. Also ich ärgere mich über Bugs und was ich dann selbst verbockt habe, das kann ich schon trennen. Also insoweit ist die Antwort ja. Dann fragt Redcatch, was kannst du vielleicht vorlesen?
Ja, er beschäftigt sich gerade mit der Steuer und hat deshalb zwei Fragen. Und zwar zum ersten, könnt ihr als Journalisten aus der Games-Branche eigentlich eure für die Weiterbildung zu Hause angeschaffte Soft- und Hardware bei der Steuer anrechnen lassen?
Ja, was heißt für die Weiterbildung? Ja, das ist Weiterbildung und berufsbegleitend. Ja, klar. Also wenn das mit dem Beruf zusammenhängt, kann man das abrechnen. Was Gamers Global einkauft, ist natürlich eh einfach ein Kostenfaktor. Also jedes Steam-Spiel, das wir kaufen, für die SDK, was weiß ich, es wird natürlich alles abgerechnet. Und dann fragst du noch Redcatcher, wenn du für die TGS oder eines der anderen Formate Geld spende, kann ich dann auch eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung erhalten? Nein, natürlich nicht, weil es handelt sich ja nicht um eine Spende. Wir haben ja auch deswegen sind wir von dem Spenden abgekommen, reden eigentlich in Texten nur noch von Crowdfunding und schon immer bei unseren Spendenmedaillen, die weiterhin so heißen, steht spätestens bei PayPal dann, wenn du auf der Bezahlseite bist, dran, es handelt sich nicht um eine Spende an eine gemeinnützige Organisation, also um da gar keinen Verdacht aufkommen zu lassen, insoweit Antwort nein. Dann fragt Mücke etwas, was ich nicht verstehe, darum musst du die beantworten. Was haltet ihr eigentlich von Clicker-Spielen, Beispiel Adventure Capitalist, Clicker Heroes? Sind ja eigentlich keine richtigen Games, aber mittlerweile doch ein richtiger Hype.
Ja, also mir sagen Clicker-Spiele gar nichts. Wahrscheinlich ist es irgendwie so One-Touch-Geschichten im Mobile-Sektor, kann ich mir vorstellen.
Nee, ist es glaube ich wirklich, also wenn ich die Antworten dann wiederum auf ihn in den Thread richtig interpretiere, es sind Spiele, wo du einfach wahnsinnig viel klicken musst.
Okay. Ja. Also jeder soll das spielen, was ihm Spaß macht. Ich glaube, mir wird das auf Dauer keinen Spaß machen.
Ja, ich würde einfach auch noch darüber hinausgehen, sagen, es gibt Spiele, die nennen sich Spiele, aber in Wahrheit sind es keine Spiele. Also Es ist mehr so eine Beschäftigungstherapie, mit denen man auch Schimpansen sicherlich dazu bringen kann, sich nicht selbst zu zerfleischen. Das heißt nicht Ratcatcher, falls du solche Spiele lieben solltest, Entschuldigung, Mücke, ich bin gerutscht in der Zeile, dass du ein Schimpanse wärst in meiner Sicht, aber die Belohnungsmechanismen stehen da in einem relativ großen Fokus und nicht irgendwelche spielerischen, sich selbst quasi verdienten Belohnungen. Da wird eigentlich immer nur Zeit oder Geld eben dann bei den Browserspielen gegen angeblichen Spielfortschritt, der aber nichts ist, außer im Prinzip ein Fake getauscht. Ja, Wolfen fragt.
Wird's zum aktuell angekündigten Guild Wars 2 Add-on Path of Fire eine Preview, einen Test oder vielleicht sogar eine SDK geben?
Nach aktuellem Stand lauten die Antworten nein, nein und ganz bestimmt nicht. Liegt einfach bei MMOs daran, wenn wir nicht das zufälligerweise aktiv selbst spielen, macht's keinen Sinn für alle Beteiligten. Dann fragt die Steffi Wegener, die sich extra umbenannt hat, weil man Melangel nicht aussprechen konnte. Hallo Steffi. Was ist euch an einem Spiel abhängig von Genre und Alter wichtiger, Narration oder Mechanik?
Könnte ich so eindeutig nicht beantworten, das kommt sehr aufs Spiel an. Also bei Telltale Games ist natürlich die Story wesentlich entscheidender als die Spielmechanik, weil ansonsten wäre es auch kein schönes Spielerlebnis.
Es ist ja auch kein Spiel nach unserer neuen Definition.
Ja, aber ich rede jetzt ja von meiner ganz persönlichen Haltung und egal, ob das jetzt ein Spiel ist oder nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Und ja, das kommt aufs Spiel an. Also ich würde mir generell wünschen, dass Spiele, die sich stärker auf die Handlung konzentrieren und auf die Charaktere, dass die da einfach besser werden und die Lücke zu den Kinofilmen, mittlerweile sind es ja eher die Fernsehserien, die, was das Erzählerische angeht, innovativ sind und wirklich Qualität bieten. Im Kino ist das ja meistens leider nicht mehr so, dass sie da einfach ein bisschen was obendrauf packen würden. Es gab mal ein paar vielversprechende Ansätze, so à la Max Payne und so, zumindest die ersten beiden Teile, aber so hundertprozentig haben die das ja, weil eben doch auch noch viel Spielmechanik dabei ist, dann halt doch nicht hinbekommen. Im ersten vielleicht noch eher als im zweiten.
Ich möchte es auch nicht so genau beantworten. Also wenn ich wirklich nur Ja oder Nein links oder rechts sagen dürfte, wäre es für mich die Mechanik. Aber siehe meine Kritikpunkte auch an The Search, das ja wohl sehr auf die Mechanik setzt. Also die Narration sollte schon nicht zu kurz kommen. Aber im Zweifel dann lieber eine gute Spielmechanik als eine gute Narration. Da würde ich mich schon drauf festlegen. Umgekehrt finde ich Spiele, die nur Narration bieten, empfinde ich nicht als Spiele, weil, Entschuldigung, Spielen ist Interaktion und nicht nur zwischen zwei belanglosen Dialogoptionen auszuwählen. Das ist dann eher im Stile einer Visual Novel, die aber auch sich nicht Visual Game nennt, sondern Novel, ist es halt eine Form der Geschichte, des Buches, der was auch immer, aber eben kein Spiel. Hoff, das beantwortet deine Frage halbwegs. Klaus, der vorhin schon gelobte Superuser, lobt nun uns. Die letzten Momokas waren wirklich gut, danke. Und er fragt, ob wir einen Test zu der Order of Battle-Reihe planen, die er nur vom Steckbriefanlegen kennt und wo er sich einen GG-Test wünschen würde. Und da muss ich leider wie oben antworten, nein. Und dann fragt Ganon, Userfrage, Achtung, Kritik.
Wann gibt es denn mal wieder ein Entwickler-Interview im Momoka? Ich fand die immer sehr cool und laut Weihnachtsaktion sollte es doch eine Spezialausgabe pro Monat geben.
Genau, im Juli ist ihm aber keine aufgefallen. Das ist eine leichte Missinterpretation. Ich habe auch extra nochmal in die Weihnachtsaktion geschaut, was wir denn da geschrieben haben. Und wir haben nur zugesichert, dass wir einen Momoka im Monat besonders lang machen werden. Und dann steht noch dran IDR für in der Regel mit Gast. Und im Juli gab es einen normal langen Podcast mit knapp 30 Minuten. Es gab drei mit 40 Minuten und einen mit 50 Minuten Länge. Und insoweit sind wir da im grünen Bereich. Aber weiterhin versuchen wir natürlich auch Gäste zu bekommen. Aber wie gesagt, das ist dann aber auch nicht ein Entwickler zwangsweise, sondern das ist auch ein Mick Schnelle, haben wir schon gehabt, ein Heinrich Lehnhardt. Also da bitte nicht sich quasi fehlleiten lassen davon, dass wir schon mehrere, ich glaube drei größere und ein, zwei kleinere Entwicklerinterviews auch im Momoka hatten. Das ist eine Art, dieses Ding zu füllen, diesen einen längeren Podcast im Monat, aber nicht die einzige. Also insoweit ist die Antwort, wenn es sich wieder ergibt, aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir dachten, wir hätten für letzte Woche schon einen so ein Interview gehabt. Wir haben es auch schon aufgenommen mit einem Firmenvertreter, aber wir können es nicht senden, so Dinge passieren. Dann fragt er weiter, als ich das nachgeprüft habe, ja, musste mal genauer nachprüfen, Kanon, fiel mir auf, dass auch die monatliche, wir streichen das auch, darauf freuen wir uns Rubrik, auch ein Versprechen aus der Weihnachtsaktion war. Die ist ja sehr schnell wieder eingeschlafen. Ja, in diesem zweiten Teil hast du leider uneingeschränkt recht. Und wir waren tatsächlich etwas entsetzt, als wir das schon letzte Woche gelesen haben. Es ist in der Tat so, dass die letzte dieser angekündigten und versprochenen Folgen im April war. Jetzt haben wir es August. Ja, wie konnte das passieren, Benjamin?
Ja, wenn man viel zu tun hat, gerät leider manchmal etwas in Vergessenheit.
Wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, also letzten Endes muss ich mir den Schuh anziehen, weil ich bin hier Chefredakteur und wenn Sachen nicht einfach so passieren, muss ich zumindest gucken, dass sie passieren. Und ich habe das, ich kann es ja echt nicht sagen, ich habe das völlig verdrängt. Also ja, ich denke, wir haben mit dieser Rubrik auch ein kleines Problem und das Problem ist ein generelles. Wir sind einfach zu wenig Leute, um das immer problemlos zu füllen, nach dem Motto, komm, hast 10 Leute, wenn 5 auf die E-Mail antworten, dann hast du die Rubrik schon. Aber das soll keine Entschuldigung sein, das müssen wir trotzdem hinkriegen. Also wir entschuldigen uns dafür, es macht es keinen Sinn, das nachträglich zu machen. Wir werden jetzt auch einfach als Zeichen des guten Willens noch schnell heute eine Not-August-Folge nachschieben und dann ab Ende August, Anfang September es hoffentlich für den Rest des Jahres hinbekommen. Ja, Tut uns leid, ist vergessen worden. Bei der Gelegenheit habe nämlich auch ich in die Weihnachtsaktion reingeschaut, was wir da so versprochen haben. Und ich sehe gleich noch den nächsten Problempunkt. Und zwar haben wir ja euch die Videoshow versprochen. Also wir haben ja versprochen, die Gamers, die Stunde der Kritikerüberarbeitung im Mai, das haben wir dann tatsächlich geschafft im Mai, aber abgeschlossen haben wir sie jetzt erst mit der aktuellen Folge, habt ihr mitgekriegt, also im August, hat also länger, viel länger gedauert als gedacht und mit der Videofolge gehen wir noch schwangerer, als wir schon mit der SDK V2 schwanger gegangen sind. Gute Stunde nach haben wir umgesetzt, kommt jetzt auch die zweite von 4 versprochenen. Aber die Videoshow war wirklich ein Problem, weil es uns an Ideen gemangelt hat. Und jetzt haben wir die Idee und jetzt machen wir sie gerade. Und jetzt kann ich euch schon das nächste Problem prophezeien. Wenn diese Videoshow dann rauskommt, wahrscheinlich Ende nächster Woche, wird sie hoffentlich gut bei euch ankommen. Vielleicht auch nicht. Das können wir ab, dann verbessern wir sie. Nur, wenn diese Videoshow dann wie alle unsere Videos oder die meisten unserer Videos bis auf Ausreißer nach oben, die wir zum Glück auch haben, so im Bereich 2000 Abrufe bleibt, auch auf YouTube insbesondere, also wenn die uns nichts mehr bringt als viel mehr Aufwand und wenn da auch nicht 150 Kommentare von euch drunter stehen, wie toll das ist, wie sehr ihr euch damit auseinandergesetzt habt, dann wäre ich als Chefredakteur schön blöd, wenn ich das dann, wie versprochen, regelmäßig bringen würde. Sondern wir schauen uns das an. Das habe ich aber auch schon gesagt, dummerweise. Ich habe es da nicht, also ich habe regelmäßig geschrieben in der Weihnachtsaktion. Aber dann würde es keinen Sinn machen. Also es muss schon das, was wir machen, zu den Ressourcen passen, die wir dafür aufwenden. Und Dinge müssen ankommen. Also ein totes Pferd werden wir nicht noch ein Jahr lang durchs Dorf treiben, nur weil wir das versprochen haben. Also das ist da mein großer Disclaimer. Ich kann mir vorstellen, dass die Videoshow gut wird. Wir haben ein Konzept, das werdet ihr auch sehen. Aber sie ist aufwendig zu machen, obwohl wir die ganze Zeit beim Konzeptionieren versucht haben, den Aufwand gering zu halten. Und sie wird nicht so lang werden. Das ist nämlich auch so eine Sache, wo wir uns überlegt haben, so in Sachen YouTube, ja, es ist überhaupt kein Problem, eine Stunde einen Cut zu machen. Eine Stunde, wow. Aber wir wollen ja, dass das Ding geguckt wird. Das heißt, wir versuchen, da die Viertelstunde ungefähr anzupeilen. Wahrscheinlich werden es 20 Minuten, aber es wird keine Stunde werden. Und wenn jetzt das auf YouTube brennt, wenn ihr das toll findet, dann spricht wenig dagegen, den Aufwand reinzustecken. Aber wenn es ein mit sehr viel Aufwand produzierter Inhalt wird, der nur so Standardreiseflughöhe erreicht, dann werden wir bestimmt noch einen zweiten, vielleicht auch dritten Versuch machen dieses Jahr. Vielleicht war es einfach ungünstig vom Timing her, aber dann werden wir es auch wieder einschlafen lassen. Also das ist mir aufgefallen, als ich nochmal die Weihnachtsaktions-Goals durchgegangen bin und wollte es nochmal in dieser Deutlichkeit sagen. Aber freut euch auf die Videoshow. Sie wird übrigens Hauptmenü heißen. Und sorry dafür, dass wir das, darauf freut sich die Redaktion, verbaselt haben, war kein böser Wille. Und nee, bei den Podcasts sind wir im grünen Bereich. Und ganz ehrlich, da haben wir jetzt auch allein mit diesem Podcast auch schon wieder die das August soll erfüllt, was aber nicht heißt, dass wir nicht dran sitzen, den weggefallenen Entwicklerpart von letzter Woche mit einem anderen Studio diesen Monat noch hinzubekommen. Wir sind da auch ganz guter Dinge, weil natürlich ist, wir wollen ja jetzt hier nicht legalistisch uns rausreden oder irgendwas. Eigentlich ist schon gedacht, darum steht da auch dran, IDR, dass wir einen Gast reinholen. Aber das muss kein Entwickler sein. Das ist eine wirkliche Fehlinterpretation. Ja, Benjamin, hast du noch was zu sagen?
Ja, wir müssen langsam mal mit dem Schnitt anfangen.
Okay, es ist schon nach 12. Also wundert euch nicht, wenn der erst so gegen 13:30 kommt heute, der Momoka. In diesem Sinne,
bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.